Kapitel 3 Rückblick 30. Juli 2019 Berlin Kanzleramt. Nun noch einmal ganz langsam bitte, so dass ich es auch wirklich verstehe. Sie meinen das wirklich ernst? Ja, sehen Sie bitte hier. Die Messdaten wurden alle mehrfach überprüft. Ich wünschte, ich würde mich irren. Aber selbst bei optimistischer Betrachtung gibt es keinen Zweifel mehr. Die bisherigen Prognosen zur Erderwärmung sind davon ausgegangen, dass eine Umkehr oder zumindest eine Verlangsamung noch möglich wäre. Aber es ist wohl so, dass wir den sogenannten Kipppunkt bereits überschritten haben, an dem wir noch etwas hätten tun können. Gut, und was heißt das jetzt im Klartext? Das, Frau Bundeskanzlerin, heißt, in gut 20 oder 30 Jahren ist die Welt, wie wir sie kennen, nicht mehr bewohnbar. Oder zumindest sehr große Teile von ihr. Jetzt war es endlich raus. Er hatte es ihr gesagt. Professor Latif war von seinen Wissenschaftskollegen ausgewählt worden, diese unbequeme Wahrheit der Bundeskanzlerin persönlich zu übermitteln. Monatelang hatten sie in allen möglichen Konstellationen versucht, die international erhobenen Daten zu deuten. Am Ende blieb ihnen nichts anderes mehr übrig, als der warnenden Rhetorik der letzten Jahre ein Ende zu setzen und unumwunden die Dinge beim Namen zu nennen. Latif war als Meteorologe, Klimaforscher und Präsident der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome genau die anerkannte und auch medienwirksame Persönlichkeit, die es brauchte, um der Welt bzw. zunächst der Kanzlerin mitzuteilen, dass wir schon sehr bald das Ende der Fahnenstange erreicht haben würden. Er war ein Mann Mitte 60 mit ergrautem Haar und freundlichen Augen. Seine Eltern stammten zwar aus Pakistan, was jedoch nicht darüber hinwegtäuschen konnte, dass er ein waschechter Hamburger war. In der Hansestadt geboren und aufgewachsen, versprühte er eine hanseatische Ruhe und Souveränität, die an den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt erinnerte. Ihn für diese Mission auszuwählen, war also gut durchdacht. Wenn ihm, dem eloquenten, sympathischen Fachmann, nicht geglaubt würde, dann war der Politik nicht mehr zu helfen. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber ist das wirklich sicher oder könnte es auch sein, dass Sie und Ihre Kollegen sich irren? Gibt es noch weitere wissenschaftliche Expertisen? Nein, Frau Bundeskanzlerin, es gibt eine 99,9%ige Sicherheit dieser Daten. Die minimale Chance, dass sich doch noch etwas aufhalten ließe, haben wir verpasst. Was bleibt, ist zu hoffen, dass es nicht ganz so schlimm wird. Aber aus wissenschaftlicher Sicht... Gut, ich habe verstanden. Was ist mit unserem Land, mit Deutschland? Wie und wann werden wir direkt betroffen sein? Gibt es da eine halbwegs verlässliche Prognose? Ich kann nur so viel sagen, dass es in nächster Zeit deutlich mehr Unwetter geben wird. Damit geht es los. Rechnen Sie mit Überschwemmungen und sehr trockenen Phasen im Sommer. Ernteausfälle dürften kaum zu vermeiden sein. Aber das Schlimmste wird die Qualität der Atemluft sein. Der CO2-Anteil steigt weiter und wird schon bald dafür sorgen, dass es Regionen geben wird, in denen das Atmen schwerfällt. Seriös kann ich Ihnen jedoch keinen Zeitplan nennen. Wenn unsere Berechnungen zutreffen, dann... Professor Latif, ich muss genaueres wissen. Das diplomatische Herumgedruckse hilft weder mir noch Ihnen. Wann werden wir in Deutschland den Klimawandel dramatisch spüren? Sie müssen sich das vorstellen wie ein Katapult oder eine Steinschleuder. Aktuell spannen wir die Schleuder. Wann sich der Schuss genau lösen wird, kann ich Ihnen nicht sagen, aber eines ist sicher, wir ziehen schon eine ganze Weile. In den nächsten 8 bis 10 Jahren wird es zwangsläufig... Wie? Was haben wir konkret zu befürchten? Nun ja, durch das Schmelzen der Polkappen und der Gletscher wird es unweigerlich zu einem deutlichen Anstieg des Meeresspiegels kommen. Küstengebiete und auch Täler in den Bergregionen werden überspült. Was aber noch verheerender sein dürfte, ist das Versiegen des Golfstroms. Das milde Klima Europas wird sich dramatisch verändern. Was noch dazu kommt, ist die Luftqualität. Es steht zu befürchten, dass durch CO2, Methan und nicht zuletzt durch freigesetzte Bakterien aus den Permafrostböden uns die Luft zum Atmen fehlen wird. Professor Lativ, das klingt furchtbar. Ich muss Sie leider dennoch kurz bitten zu warten. Ich habe ein wichtiges Telefonat mit dem russischen Präsidenten in einer bilateralen Angelegenheit zu führen. Frau Bundeskanzlerin, werden Sie dem russischen Präsidenten davon berichten? Ich denke, es wird besser sein, das zunächst für uns zu behalten. Wir müssen schließlich erst einmal Beschlüsse fassen, wie wir mit diesen neuen Erkenntnissen umgehen. Das kann ich unmöglich allein mit Ihnen entscheiden. Aber Frau Bundeskanzlerin, die russischen Kollegen sind zu denselben Ergebnissen gekommen. Auch die Amerikaner, Chinesen, Inder, alle. Das ist längst kein Geheimnis oder nationales Problem mehr. Es betrifft den ganzen Planeten. Professor Lativ blieb allein zurück. Er setzte sich in einen der großen, schweren Sessel und nahm sein Smartphone aus der Jacketttasche. 25 Nachrichten von Kollegen aus aller Welt. Sie alle hatten ähnliche Unterredungen mit Staatsoberhäuptern hinter sich oder standen kurz davor. Überall gab es Zögern, Zweifel und die nationale Frage: Wann betrifft es uns? Er verstand nicht, warum der globale Gedanke bei den Politikern nicht ankam. Dabei war es doch so einfach. Wenn ich in meinem Haus sitze und im Keller bricht ein Feuer aus, warte ich doch nicht, bis die Flammen mein Zimmer im Obergeschoss erreichen, bevor ich die Feuerwehr rufe. Ich versuche so schnell wie möglich, alle aus dem Haus zu bringen. Aus dem Haus bringen? Stimmt, das ging in diesem Fall ja nicht wirklich. Dann wohl eher ein brennendes Schiff oder noch besser ein Raumschiff. Es gab keine Rettung, kein Rettungsboot. Er steckte sein Smartphone zurück in die Tasche und ließ den Blick durch den Raum schweifen. Das Porträt von Konrad Adenauer, das beinahe lebensgroß hinter dem Schreibtisch der Kanzlerin hing, flößte ihm mehr Respekt ein, als er sich eingestehen wollte. Der Blick des ersten Kanzlers der Bundesrepublik war streng, unnachgiebig. Vielleicht musste man als Kanzler der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg so streng und unnachgiebig sein. Die Herausforderungen jener Zeit waren andere gewesen. Aber sicher nicht kleiner. Ein am Boden liegendes Land nach der Herrschaft der Nationalsozialisten wieder aufzubauen, war gewiss keine leichte Aufgabe gewesen. Aus heutiger Sicht hätte man sich die eine oder andere Entscheidung gewünscht, die andere Weichen gestellt hätte. Der Kohleabbau fiel ihm als erstes ein. Aber gab es damals überhaupt realistische Alternativen? Unvermittelt ging die Tür auf und ein kleiner, gedrungen wirkender Mann trat, begleitet von zwei Sicherheitsbeamten, ins Zimmer. Er trug eine Aktentasche aus dunkelrotem Leder sowie eine viel zu große Brille mit ebenso dunkelrotem Rand. »Herr Professor, bitte folgen Sie mir.« »Wohin soll ich Ihnen folgen? Wer sind Sie überhaupt? Ich warte hier auf die Bundeskanzlerin.« »Die Frau Bundeskanzlerin möchte Sie bitten, zu einer Besprechung dazuzukommen.« Das Trio, der kleine Mann, dessen Namen er immer noch nicht erfahren hatte, und die beiden großgewachsenen, aber wortlosen Sicherheitsbeamten führten ihn mit zügigen Schritten durch ein Labyrinth aus Gängen bis zu einem Fahrstuhl. Die Türen öffneten sich, nachdem der kleine Mann eine Chipkarte an ein Lesegerät gehalten und zusätzlich eine Zahlenkombination in ein aufklappendes Tastenfeld eingegeben hatte. »Nach Ihnen, Herr Professor«, sagte er und machte eine übertrieben höfliche Handbewegung, die an einen unterwürfigen Diener erinnerte. War das ironisch gemeint? Der Fahrstuhl setzte sich kaum spürbar in Bewegung. Nur das leichte Summen und das Display oberhalb der Tür ließen darauf schließen, dass sie fuhren. Ob auf- oder abwärts, konnte er nicht zweifelsfrei sagen. Das Display zeigte keine Zahlen, sondern ausschließlich Zeichen in roten LEDs, die er noch nie gesehen hatte. Die Türen öffneten sich mit einem schrillen Piepton. Die beiden Sicherheitsleute traten zuerst hinaus und positionierten sich links und rechts der Tür. Der kleine Mann wiederholte seine Handbewegung und wartete in dieser Haltung, bis Latif sich in Bewegung setzte. Er trat aus dem Fahrstuhl und sah sich um. Ein grell erleuchteter, grauer Flur lag vor ihm. Wo war er hier? Lag dieser gesamte Bereich unter dem Kanzleramt? Unfassbar. Die Schritte hallten von den nackten Wänden wider. Keine Wandfarbe, keine Bilder, nur kalter Beton. Sie mussten mehrere Stockwerke tief gefahren sein, um hier unten anzukommen. Er begann zu überlegen, wie tief unter der Erde sie sich nun wohl befanden. Bei einer Fahrgeschwindigkeit von 10 oder 12 Kilometern pro Stunde und einer Fahrzeit von etwa 3 Minuten. Der kleine Mann holte ihn aus seinen Berechnungen und wies auf eine schwere, dunkle Tür. »Hier herein, bitte, Herr Professor.« Einer der Sicherheitsbeamten drückte seinen Daumen auf ein Display neben der Tür, und nach einem leisen Summen öffnete sie sich. Der kleine Mann wandte sich bereits zum Gehen, hielt jedoch noch einmal inne und trat näher an Latif heran. »Ach ja, Herr Professor, darf ich noch jemanden für Sie informieren? Jemanden anrufen, meine ich?« »Vielen Dank, aber das kann ich selbst erledigen. Ich habe mein Handy dabei.« Er holte es wie zum Beweis aus der Jacketttasche. Der kleine Mann nahm es ihm blitzschnell aus der Hand und ließ es in seiner dunkelroten Tasche verschwinden. »Entschuldigen Sie mal, das ist mein Privateigentum. Geben Sie mir mein Handy zurück. Herr, wie heißen Sie eigentlich?« »Herr Professor, Ihr Handy erhalten Sie selbstverständlich zurück, sobald wir es auf etwaige Datenlecks überprüft haben. Außerdem gibt es hier unten ohnehin keinen Empfang für normale Mobilfunkgeräte. Sie betreten jetzt einen Bereich mit höchster Sicherheitsstufe. Also soll ich jemanden für Sie informieren?«